Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Ist irgendwie lustig, so eine Einführung zu machen, ne, für so eine Interviewfolge, die schon aufgenommen ist.
Ja.
Aber das müssen wir natürlich jetzt. Und wir haben unser Gespräch mit Daniela Troscher geht jetzt einfach weiter.
Wir haben es fortgesetzt und worüber wir im zweiten Teil gesprochen haben, das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Viel Spaß.
So, kleiner Platzwechsel. Jetzt sitze ich am Mikrofon und Josef muss zuschauen. Also wir haben jetzt schon so viel angerissen, was ich jetzt ein bisschen vertiefen möchte oder was ich sowieso angesprochen hätte. Und eines waren die Kinder, diese lebendigen Kinder. Und ich habe eben so beobachtet, wie ja in den letzten Jahren sich eine Gruppe von Schreibenden mehr Gehör verschafft hat, nämlich Menschen, die Sorge tragen und das auch explizit zur Sprache bringen und auch einfordern, dass das gesehen wird, weil eben, wie du sagst, sich das Schreiben nur bedingt auf das Leben aufstülpen lässt, sondern sich eben in weiten Teilen auch mit Selbstbewusstsein durchaus dort unterordnen muss. Wie geht es dir denn mit den Strukturen, die lange Zeit so quasi ausschließlich auf unabhängige Autoren ausgelegt gewesen sind? Du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei. Wie nimmst du Veränderungen wahr und wie nimmst du sie wahr?
Ich nehme auf jeden Fall Veränderungen wahr und das macht mir auch Hoffnung. Also wenn ich den Literaturbetrieb von heute vergleiche mit 2009, das war das Jahr meines Debüts, es ist wirklich, da hat sich einiges getan. Also allein, und ich sage es jetzt so lapidar, alleine, dass Kinder nicht mehr unerwähnt bleiben. Also sie stehen vielleicht nicht in der Biografie, aber sie dürfen anwesend sein, sie dürfen bei Lesungen präsent sein, man darf sie mitbringen, also nicht immer und nicht überall, aber ich glaube, Eltern wissen auch umeinander, also so, man spricht miteinander, es gibt Austausch. Ich bin nicht mehr der Alien, so hat sich das teilweise angefühlt. Ich weiß, meine Freundin und Kollegin Svenja Leiber, wir dachten lange Zeit so, wir sind so die Einzigen und wir sind so komische Leute, weil wir irgendwie schreiben und Kinder haben. Ja.
Es ist ja auch grundsätzlich irgendwie so dieses Phänomen, dass wenn etwas zur Sprache gebracht wird, man plötzlich merkt, es ist schon Wirklichkeit, es ist schon da, aber es ist halt unsichtbar, bevor man drüber spricht. Und das bezieht sich ja auch auf ein anderes Thema, was dir am Herzen liegt und was du schon jetzt mehrfach erwähnt hast. Du hast zum Beispiel viel geschrieben über die Scham, die mit einem Wechsel der Klasse verbunden ist. Mhm. Wie fluide auch immer dieses ganze Klassenthema jetzt mittlerweile ja auch ausgedeutet wird. Mhm. Oder nicht wie fluid, aber wie differenziert. Wie leicht oder schwer ist es dir denn gefallen, das Etikett der Autorin für dich überhaupt anzunehmen?
Ich habe Jahre gebraucht, würde ich sagen, im Nachhinein. Ich weiß noch, ich saß irgendwann mal im LCB, ich glaube bei der Bosch-Stiftung, und es gab so eine Vorstellungsrunde und ich hatte lustigerweise zufällig so einen falschen Pelz an. Und ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, aber ich habe gesagt, ich bin Schriftstellerin, ich habe nicht gesagt Autorin. Und es war, es hat zumindest für Irritation gesorgt. Ja. Also sozusagen, was sage ich? Sage ich Autorin? Sage ich Schriftstellerin?
Ja.
Ich habe lange Zeit dann auch, ich glaube, dass, weil ich da das Gefühl hatte, okay, ich habe irgendeinen totalen Fauxpas begangen. Ich habe etwas für mich reklamiert, was ich offensichtlich nicht bin in den Augen anderer oder auch für mich selbst nicht, vor mir selbst nicht. Dann habe ich jahrzehntelang Autorin gesagt. Inzwischen sage ich aber Schriftstellerin.
Mhm.
Und ich sage das nicht aus Distinktionsgründen. Ich glaube, ich habe mir in den letzten 4 Jahren, habe ich mir für mich das Recht erarbeitet, dass ich ausschließlich schreiben darf. Und ich darf das und das reicht. Und ich muss vor niemandem mich legitimieren oder sagen, ja, aber ich mache auch das und das. Ich schreibe auch journalistisch oder ich lehre auch oder ich tue auch dies und das. Und das mag für andere eine frühe Ermächtigung schon gewesen sein. Ich muss dafür, wie alt bin ich? 47, musste dafür älter werden. Mhm. Und ja, also.
Ist quasi das auch anderes, wie jetzt zum Beispiel journalistisches Schreiben, dann das, was die Autorin vom Schriftsteller-Dasein unterscheidet? Ist das so eine Art quasi Schreiben nur im Bereich Literatur?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, es ist also Autorin, würde ich sagen, ist einfach der breitere Begriff. Ja. Und ich habe dafür auch, also im Moment tue ich mich ein bisschen schwer damit, das bin aber nur ich, ne? Sollen Menschen handhaben und wahrnehmen, wie sie jeweils möchten. Aber ich finde so dieses, man ist immer alles oder alle sind alles. Ich habe dafür zum Beispiel zu viel Respekt vor Journalismus oder auch vor Aktivismus. Also wenn mich jemand fragt, bist du Aktivistin? Ich bin auf gar keinen Fall eine Aktivistin, weil die stehen jeden Tag in der ersten Reihe und halten eine Menge aus und kämpfen vor. Und also sozusagen dieses, also das klingt erstmal nach Distinktion. Ich meine es eigentlich, ist eigentlich viel bescheidener gemeint sozusagen. Ich bin jetzt das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, die Kinder sind auch älter. Ich habe eine Vorschusshöhe bekommen durch das letzte Buch, die mir erlaubt hat zu schreiben, die mir einfach erlaubt hat, mich hinzusetzen und zu schreiben. Es ist gar nicht, ist ja nicht in erster Linie der Raum, würde ich behaupten, den man für sich alleine braucht. Und das ist die Zeit und das ist das Geld. Denkt Wolf schon mit, aber genau, Zeit und Geld sind die wesentlichen Kategorien. Und ich dachte, wow, jetzt gerade bin ich das und darf ich das sein? Und was jetzt in, keine Ahnung, was das Leben in 5 Jahren vorhat, weiß ich nicht. Aber jetzt bin ich gerade mal Schriftstellerin. Das finde ich irgendwie, jetzt gerade ist es richtig.
Das wäre auf jeden Fall die Autobiografie, die ich gerne lesen würde. Jetzt bin ich gerade mal Schriftstellerin. Finde ich sehr schön. Du hattest das LCB erwähnt. Ich hatte auch gelesen, also ich habe so ein bisschen geguckt, was so deine Stationen im Literaturbetrieb waren. Du warst Stipendiatin am LCB, du warst ja auch in Klagenfurt eingeladen und so weiter. Das sind ja alles so, Stationen, die sind so, also ich glaube, das sind so Sachen, von denen viele träumen, die so antreten im Literaturbetrieb, um es jetzt mal so auszudrücken. und ich frage mich, wie war das? Du hast ja gesagt, das hat bis Ende deiner 20er gedauert, bis du dann so mit den Erzählungen angefangen hast und das plötzlich sowas bekommen hat, wo im Raum stand, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwo hinführen. Mhm. Was waren denn so Vorstellungen, die da in dir rumorten? Was war deine Vorstellung vom Literaturbetrieb?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich sehr früh das LCB konkret als Ort vor Augen, weil ich wusste, Judith Herrmann war in dieser Werkstatt. Ich bin dann auch mal zu einer Lesung gefahren. Also das war sozusagen, irgendwie war der erreichbar. Man konnte ihn betreten, da waren andere Menschen. Das hatte auf einmal, hatte dieser Betrieb, war das sozusagen kein abstraktes Gebilde mehr, sondern es war ein konkreter Raum mit konkreten Menschen. Und als ich verstanden habe, dass man da einfach eine Bewerbung hinschicken kann, also Texte irgendwo hinzuschicken, hatte ich früh überhaupt gar keine Scham sozusagen, sondern da war ich, glaube ich, immer experimentierfreudig oder ich habe auch lange Sport gemacht, Leistungssport, ich habe lange Leichtathletik gemacht und ich glaube, so dieses, ich probiere was aus und ich versuche, ob was geht und wenn das nicht geht, dann ist das vielleicht ärgerlich, aber auch völlig okay. Das hat mir, glaube ich, irgendwie geholfen. Also ich habe relativ viele Bewerbungen verschickt ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ein Essay wurde dann prämiert und veröffentlicht. Das war so der Einstieg, also ich, ne, über aus dem Wissenschaftlichen ins Literarische Dieser Übergang, das war für mich der Essay sehr stark.
Das war 2005, glaube ich.
Ja.
Kann das sein? Und ich weiß nämlich noch, dass ich gelesen habe, dass du auch für diesen Essay deine erste Auszeichnung bekommen hast.
Mhm.
Und zumindest laut Wikipedia lagen deine eigentlichen Veröffentlichungen alle in den Jahren danach. Und das fand ich total bemerkenswert. War das so für dich so ein Initiationsmoment, so eine Auszeichnung zu erhalten? Weil ich finde es immer so spannend beim Literaturbetrieb, dadurch, dass das eben so eine fluide, unsichtbare Struktur ist, habe ich das Gefühl, ich bin jetzt schon dreimal in den Literaturbetrieb eingetreten. Und jedes Mal denke ich, jetzt bin ich aber wirklich dabei. Und ich glaube, das ist mit dem ersten Buch dann irgendwie, also da war ich schon zweimal drin, dann kam das erste Buch und dann hatte ich das Gefühl, jetzt aber. Und dann beim zweiten denke ich plötzlich, ich glaube, jetzt bin ich aber wirklich dabei. Also ich weiß auch nicht so richtig, wie geht es dir damit? Ist man da jemals richtig drin?
Das ist eine, ja, er entzieht sich vermutlich die ganze Zeit. Oder er ist, also es gibt eine, weil du den sogenannten Häschenkurs eben auch erwähnt hast. Ich war in Klagenfurt in diesem sogenannten Häschenkurs, ein unmögliches Wort. Aber
die Bunnies, ja.
Die Bunnies, ne? Also come on, so. Ja, und ich erinnere mich, wir hatten da drei tolle MentorInnen und ich weiß nicht mehr, ob es Inka Parey oder Friederike Kretzen war. Eine von beiden sagte, also das Wichtigste, was wir euch jungen Talenten hier mit auf den Weg geben wollen, ist, den Betrieb gibt es nicht. Den gibt es nur, weil wir ihn die ganze Zeit herbeireden. Das hat sich mir total eingeprägt und der hat, genau, also es war wie so ein paar kleine Engelsflügel, glaube ich, die sich so als, oder eine Schutzhaube, die sich über mich gelegt haben, weil ich dachte, ja, das sind natürlich, das ist auch eine Konstruktion, ne? So, also wo, wenn wir auf ihn zeigen sollten, wo ist er denn, der Betrieb? Also man kann es an großen Institutionen festmachen oder Preisen, Kritiken, das Parkett, so, der ist zu einem Stück natürlich imaginär, so, und, aber ich finde es eine herrliche Beobachtung, dass du sagst, du bist jetzt schon zum dritten Mal dabei, ihn zu betreten.
Ja, ich glaube, manchmal kommt es mir so vor, wenn man so Bergketten am Horizont betrachtet, dann hat das ja immer so dieses Phänomen von dieses Land dahinter ist so verheißungsvoll.
Ja, ja.
Und dann ist man dort und denkt, oh, da hinten gibt es Berge.
Ja, ja, ja.
Und plötzlich, so, und so kommt mir manchmal der Literaturbetrieb vor. Also man ist irgendwie dabei, entweder immer oder nie sozusagen. Und dann habe ich neulich auch mal ein bisschen so ein Essay von Ulrich Koch gelesen, so ein Erfahrungsbericht, so ein Dichter, der ja auch sagt, ich bewerbe mich nicht auf irgendwelche Preise, auf irgendwelche Stipendien, ich arbeite 40 Stunden und nebenher sozusagen entstehen Gedichte.
Ja.
Und ich finde es unfair sozusagen, dann mich zu bewerben.
Mhm.
Und einerseits könnte man jetzt sagen, ja, aber Teil dieser Preisstrukturen zu werden, Auszeichnungen zu bekommen, das ist ja schon Teil dieser Betriebsstruktur in gewisser Weise, aber trotzdem würde man ja niemals sagen, er ist nicht Teil des Betriebs, weil er ist ja ein wichtiger Autor.
Ja.
Und das finde ich so interessant, dass man, glaube ich, öfter eingeschüchtert ist von diesem, wie funktioniert dieser Betrieb, und gleichzeitig gibt es immer wieder Leute, die das auf ihre ganz eigene Art und Weise ausdeuten und sich genau da aufhalten, in diesem Konstrukt, wo sie sein wollen.
Und das bedeutet eine große Freiheit, ne? Also sich den Betrieb so zu interpretieren, dass es dass es zur eigenen Persönlichkeit oder zur eigenen Schreibweise passt. Ich weiß noch, dass meine Freundin und Kollegin Paula Fürstenberg, die hat mal gesagt vor einigen Jahren, ach, weißt du, ich habe mir meinen eigenen Literaturbetrieb erfunden oder gebastelt. Ja. Also das geht natürlich, indem Menschen Banden bilden, ne, und sich vernetzen und andere Räume öffnen oder andere Praktiken etablieren. Und ich glaube, es gibt schon den Betrieb auch im Betrieb, oder vielleicht müsste man im Plural sprechen inzwischen. Aber klar, diese Abwehrmechanismen, die wirken auf manche sehr, also enorm, ne? Also das ist das berühmte Gatekeeping, das da passiert. Und ich glaube, ja, je spielerischer man damit umgehen kann, oder sportlicher, würde ich fast sagen. Es ist ja, ich zitiere jetzt noch eine Kollegin, wer war das? Verena Rosbacher sagte mal, naja, jedes Buch ist ja wie ein Bluechip. Also das ist ein Bluechip und den werfe ich, wo wirft man es hin? In der Spielbank, ne? Und dann, und dann schauen wir, genau, und dann entscheidet das Spiel, was damit passiert. Also das habe ich ja dann nicht mehr in der Hand, sobald ich ein Buch loslasse.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt hattest du gerade schon erwähnt, Moment, Jetzt habe ich nämlich hier in meiner tollen Reihenfolge, die kann ich mir jetzt an den Hut stecken.
Oh nein.
Weil ich gerade so eine schöne Idee hatte. Ja, du hattest nämlich Paula Fürstenberg erwähnt, mit der du ja Check Your Habitus bei Sukultur gemacht hast. Mhm. Und ich dachte noch, ja, das habe ich nämlich drin. Und wir haben aber schon darüber gesprochen, dass es im Schreiben immer so, gewisse Themen gibt oder Formen wie das Autofiktionale, das sich dann trotzdem auch über die Jahre wandelt und weiterentwickelt und sich sozusagen auch durch die Bücher hinweg langsam verändert. Wie ist das denn? Jetzt hast du für Lügen über meine Mutter so richtig viel Aufmerksamkeit bekommen, so also für das letzte erschienene Buch und also Bestseller, Shortlist Deutscher Buchpreis im Jahr 2022. Was war das im Rückblick für eine Zeit, als dieses Buch so durch die Decke ging?
Diese Zeit war privat sehr turbulent. Also ich hatte so eine verrückte Gleichzeitigkeit. Und ich konnte ganz vieles daran tatsächlich genießen. Und ich glaube, das war, also ich bin durch diese Zeit ohne Angst, ohne Stress, ohne Druck gegangen. Und ich glaube, das war das größte Geschenk, das ich mir hätte machen können. Das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ich dachte, ja, so, also auch in Situationen, in denen man vielleicht kurz beeindruckt sein kann, so Schauspiel Frankfurt, 700 Leute, Shortlist-Abend und alles wichtig und huhuhu und so. Und ich fand das toll. Und ich, ich war ja lange Zeit wirklich recht schüchtern. Also als Kind gar nicht, als Jugendliche auch nicht. Aber dann hat der Habitus irgendwann, ist ja so richtig eingerastet. Und ich glaube, allein dieser Umstand, der hat mich getragen durch diese ganze Zeit. Also ich konnte das genießen, ich konnte das feiern für mich und annehmen und ich habe mich einfach unglaublich gefreut, dass diese Geschichte, die auch größer ist als ich, dass die so viele LeserInnen gefunden hat. So.
Glaubst du, dass das auch daran liegt, dass du einfach schon Veröffentlichungen davor hattest, Bücher herausgebracht hast? Ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, wenn wir uns so Debüts anschauen, Josef und ich, und auch so gucken, was danach so passiert, dass doch viele auch sehr viel Druck empfinden, wenn dieses erste Buch so durch die Decke geht. Ich frage mich, ob dann einfach es hilfreich ist, sich schon eine Weile zu bewegen in diesem ganzen Trubel und zu merken, okay, die nächste Charge an Büchern kommt ja in 6 Monaten, dann hat man den nächsten Jahrgang, den nächsten Turnus und ist eigentlich schon wieder ein bisschen abgemeldet. So.
Ja.
Hat dir das so Ruhe verschafft?
Vermutlich, ne? Ich bin schon ein wenig dabei. Ein paar Gesetzmäßigkeiten habe ich verstanden und ein paar Gesetzmäßigkeiten habe ich gelernt zu ignorieren, strategisches Desinteresse zu entwickeln und es gibt und Filter, also das ist jetzt das dritte Mal, das scheint das Wort dieses Podcasts zu sein. Also ich habe bestimmte Filter, glaube ich, einfach gelernt einzubauen und auch darauf zu achten, wer spricht.
Ja, strategisches Desinteresse finde ich auch großartig.
Oder? Ist das nicht eine Widerstandsstrategie gegen rechts? Also vor 4 Jahren noch. Jetzt nützt es nichts mehr. Ja.
Ich habe mich gefragt, ob es eine Auszeichnung gegeben hat in deinem Werdegang, sage ich jetzt mal, über die du dich besonders gefreut hast, weil die eine besondere Bedeutung vielleicht hatte für deine Arbeit.
Also, weil wir auch über Kinder gesprochen haben und auch über, man könnte auch über Lücken und Risse und Pausen in der Schreibbiografie oder Publikationsbiografie zumindest sprechen. Also der Robert-Gernhardt-Preis, wann habe ich den bekommen? 2017, glaube ich, oder? Hast du das in deiner schlauen Liste?
In meiner Liste habe ich es nicht, aber ich glaube es.
Ich glaube, 2017 war das. Also erstmal ist es ein Werk, das ich sehr mag. Also ich mag den Autor sehr. Ich fand, der kam aber in einem Moment, also ich weiß nicht, hätte ich den nicht bekommen. Ich hatte mich schon angemeldet. Ich war angemeldet bei der Sprachschule in bei mir in der Nähe. Ich hatte sozusagen schon den 9-to-5-Job, also wirklich durchgehend vor Augen und dachte, das geht nicht mehr. Ich weiß, also ich bin gerade irgendwie an dem Punkt, an dem ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ökonomisch nicht, lebensweltlich nicht und ich war auch ästhetisch irgendwie in so einem Zwischenraum, Theater schreibend, aber eben auch Romane und eben diese sehr rechercheintensiven Romane, die ich damals dachte, schreiben zu müssen oder schreiben wollte. Und dieser Preis und dieses Preisgeld, das hat, glaube ich, das hat mich bestärkt und ermutigt und es mir ermöglicht, weiterzuschreiben. Ich weiß gar nicht, ob die Veranstalter.
Zur richtigen Zeit.
Ja, der kam wirklich zur richtigen Zeit, ja.
Du hast vorhin schon gesagt, dass dein Roman Lügen über meine Mutter, also dass diese Geschichte größer ist als du, dass du dich sehr über diese Aufmerksamkeit auch gefreut hast, weil diese Geschichte eben so viele Leute berührt hat. Geht dir das so, dass du das Gefühl hast, in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es da eine gewisse Stoßrichtung, worauf geguckt wird? So wird besonders auf diese Geschichte mit und ihre Figuren geschaut. Mhm. Hast du das Gefühl, die Sprache steht im Mittelpunkt? Ist das so eine Frage, wer eigentlich liest? Je nachdem, ist es was anderes oder ist es vielleicht sogar deine Person, deine Schriftstellerinnen-Persona? Hattest du das Gefühl, da allumfassend irgendwie begutachtet worden zu sein oder hat sich das sehr stark fokussiert? Vielleicht ja auch zu deinem Unwillen sozusagen. Manchmal gibt es da ja auch einen Fokuspunkt, auch in der Presse, wo man sich denkt, da gibt es noch so viel mehr.
Ja, das ist lustigerweise, es rührt an eine geheime Podcast-Idee, die ich seit längerem habe, nämlich was vom Tage übrig blieb, also worüber wurde denn nicht gesprochen? Ne? Selbst also bei großen Erfolgen gibt es ja immer so diese eine Nebenfigur oder diese eine Textebene, die einem so am Herzen liegt, aber einfach null Resonanz gefunden hat. Genau, also das ist jetzt aber, jetzt weiche ich ab. Also meine Autorinnen-Persona, das ist so lustig, ich würde ja sagen, ich verschwinde. Also ich bin hinter diesem Buch verschwunden und ich liebe das, ich finde das großartig, aber ich saß in Island und saß mit einer Kollegin zusammen und irgendwann stellte sich raus, oh mein Gott, du hast Lügen über meine Mutter geschrieben. Und die kannte, ich hatte mich ihr namentlich vorgestellt und der Name hat überhaupt nichts aufgerufen. Also das fand ich ein total interessantes Phänomen. Das kann so bleiben, meinetwegen, das ist gar nicht. Also das... und ansonsten, was ich grundsätzlich schade finde, ich weiß aber nicht, ob ich mich jetzt ausgehend von meinem Buch und den Kritiken darüber beschweren kann. Ich finde, die Fokussierung auf Themen oder Diskurse, würde ich ja sogar sagen, die finde ich schon schade. Das reduziert Texte auf, das nimmt ihnen die Seele eigentlich, ne? Weil sie sind und unsere Bücher sind untrennbar von Form und all diesen ästhetischen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und ich glaube, ich hatte an der Stelle schon durchaus Glück, weil diese Kinderperspektive, ne, die kindliche Ich-Perspektive, die war häufig Thema.
Ja.
Und darüber konnte ich viel sprechen. Und ansonsten glaube ich, dass die Rezeption die Vaterfigur viel kritischer gezeichnet hat, als der Vater im Buch beschrieben ist. Das fand ich interessant. Und
so eine Eigendynamik entwickelt.
Ja. Und ich, also in allen Interviews, die ich gegeben habe, habe ich versucht, das Dilemma des Kindes zu beschreiben. Also die klare Solidarität der Erwachsenentochter mit der Mutter, weil sozusagen diese Entscheidung trifft der Text ja auch. Es gibt die Zwiesprache mit der Mutter, aber es gibt nicht die Zwiesprache mit dem Vater. Und trotzdem erzählt die Geschichte ja auch von einem Kind, das seinen Vater genauso liebt wie seine Mutter. Und das fand ich interessant, dass das in der Rezeption so viel schärfer gelesen wurde, als ich es intendiert hatte. Aber gut, das ist der Preis, oder?
Der Blutchip, den man wirft. Und
das ist der Blutchip, richtig. Ja,
ich muss auch gerade an das Buch von Marlen Hobrack denken, eine Leipziger Autorin, die ja auch über ihre Mutter geschrieben hat, jetzt schon zum zweiten Mal oder mehrfach. Und das erste Buch, ich habe natürlich jetzt den Titel nicht parat, aber ich habe das gelesen und damals im literarischen Salon auch besprochen. Und ich weiß nämlich auch noch, dass ich so dachte, oh, ich würde gern mehr über den Vater wissen. Also es war so lustig, es war quasi nicht wie bei dir gelagert, dass beide vorkamen und dann unterschiedlich so wahrgenommen wurden, sondern ich hatte auch das Gefühl, manchmal kriegen dann Texte auch so einen, oder legen Texte so einen Schwerpunkt vor und man hat gar nicht auf dem Schirm, dass man so mit so kleinen Side Notes so ein Interesse an und dann stürzen sich da alle so drauf und so, Gott, was mit der Vaterfigur ist. Mehr davon. Ja, ich habe jetzt gelesen, dass vor 2 Wochen die Verfilmung von Lügen über meine Mutter erfolgreich abgedreht worden ist in Italien.
Ja.
Ja, und ich habe mich direkt gefragt, wow, okay, es gab die Adaption für das Theater und jetzt eben das Ganze als Film umzuarbeiten. Heute habe ich frisch gelernt, in meinem eigenen Seminar, auch schön, wenn man da Sachen lernt, dass das ja zum Teil auch bei so einem Vertrag durchaus schon Thema ist, den man unterschreibt mit dem Verlag. Was passiert eigentlich, wenn sich jemand meldet und sagt, wir möchten verfilmen, wir möchten fürs Theater adaptieren? Und da gibt es ja dann so diese Option, dass man sagt, ich gebe alles ab, macht, was ihr denkt. Dann gibt es, glaube ich, noch diese Möglichkeit, dass man zumindest immer zuerst gefragt werden muss, ob man das selber umarbeiten möchte, ob man selbst sozusagen Autorin bleibt, auch für die anderen Formen. Wie ist das denn bei dir? Wie involviert warst du in diese Prozesse, also Theateradaption, aber auch gerade beim Film? Ich stelle mir das wahnsinnig aufregend vor.
Ja, also ich wurde in beiden Fällen gefragt, ob ich mit dran schreiben möchte, und ich habe in beiden Fällen mich dagegen entschieden. Es war eine gute Entscheidung. Zum einen haben sich Regisseure in dieser Geschichte angenommen, die einfach, die ich sehr schätze, die ich sehr gut finde, die wussten und wissen, was sie tun und die damit mit meiner Abwesenheit auch die Chance hatten, ein autonomes Werk zu schaffen. Ne? Also die, es kriegt, glaube ich, eine andere Schöpfungshöhe nochmal, wenn die Autorin an dieser Stelle schweigt. So. Und ich dachte auch, ich habe alles gesagt, ich habe dieses Buch geschrieben, ich habe keine Fragen an den Stoff. Also ich glaube, ich muss immer mit einer Neugier oder mit einer Frage losgehen, sonst weiß ich gar nicht, was meine Aufgabe sein könnte. Also ich habe sowas auch noch nie gemacht, ne? Ich habe noch nie eine Adaption vorgenommen, noch, und zumal nicht eines eigenen Stoffes. Ich hätte aber natürlich das Recht gehabt, ne? Ich hätte das Vorzugsrecht gehabt und hätte darauf beharren können, das Drehbuch zu schreiben, mitzuschreiben. Ich hatte allerdings einen engen Austausch mit Rosalie Thomas, die die Mutter spielt und auch das Drehbuch geschrieben hat, und Aaron Lehmann, dem Regisseur. Also wir haben oft gesprochen, uns getroffen. Ich hatte einen sogenannten Beratervertrag.
Ich habe neulich, weißt du noch, wo wir uns neulich gesehen haben im gastdozierenden Büro, und ich habe dreimal statt Josef Soja gesagt hintereinander und ich habe es nicht mehr rausbekommen.
Beratervertrag, ja genau. Ja, Sojev. Ja, also diese psychoanalytischen, anyway. Ja, und diesen Vertrag hatte ich, und also ich glaube, das stand auch so im Vertrag, ich hätte so ein Vetorecht gehabt, ne? Ich habe auch also Versionen des Drehbuchs immer lesen können. Ich sollte ausdrücklich Feedback geben, Veto sagen, und das war ein sehr angenehmer, sehr kollegialer, vertrauensvoller Prozess, und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Ich war zweimal bei den Dreharbeiten und konnte mir das anschauen.
Wow, das stelle ich mir auch irgendwie magisch vor. Kam denn die Vaterfigur besser weg?
Ja,
haben Sie sie nicht so ausgedeutet?
Ja, das fand ich zum Beispiel sehr interessant. Also das, und jetzt, dieser Film ist wirklich, also ich kenne den Film nicht, der ist ja jetzt gerade im Schnitt und in der Postproduktion. Ich werde ihn mir auch nicht anschauen vor der Premiere.
Ah, okay. Mhm.
Aber diese Geschichte, das ist schon eine wirklich eigene Geschichte, die beiden da rausgeholt haben. Das setzt einen anderen Schwerpunkt. Also was war so ihre, wie nennt man das, die nicht Headline, sondern auch nicht Punchline. Ihr wisst, was ich meine. Irgendeine Line gibt es da im Drehbuchschreiben. Und ich glaube, wie haben sie das immer für sich versucht zu fassen? Naja, das ist eine Frau, die um ihre Familie kämpft, und das ist auch ein Vater, der um seine Familie kämpft, aber mit seinen sehr eigenen und sehr fragwürdigen Mitteln. Aber die kämpfen beide auf ihre jeweilige Art, und das geht schief. Und diese Tragik, die darin liegt, ich glaube, die kommt im Film nochmal stärker raus. Mhm. Ne? Und es ist, wir haben ja, also es gibt im Film, so viel kann ich, glaube ich, verraten, es gibt schon so eine kindliche Erzählerin, die gibt's, also die sich so manchmal zu Wort meldet. Aber es ist ja nicht so gelenkt und geführt und gestaltet wie in dieser durchgängigen Ich-Perspektive, ne? Die, ja. die mein Buch hat. Also, ne.
Wann ist denn eigentlich der Start? Steht das schon fest?
Frühjahr 26, ja. Ganz genau weiß ich es noch nicht.
Mhm. Weil das sind ja jetzt mehrere Sachen, die auch bevorstehen. Du hast ja jetzt, dein nächstes Buch, Junge Frau mit Katze, steht ja in den Startlöchern und erscheint im August sozusagen. Und ich habe mich direkt gefragt, du hattest so wahnsinns viel sozusagen Nacherscheinungsphänomene mit deinem Roman. Also so viel Arbeit, ne? Diese Öffentlichkeitsarbeit, dieses Präsentsein, Lesungen, mal ganz davon abgesehen. Wie schreibt es sich dann an dem Buch, was danach kommt? Also konntest du wieder so konzentriert arbeiten? Ich meine, du hattest gesagt, du hast einen guten Vorschuss gehabt, sodass du dich wirklich aufs Schreiben konzentrieren konntest. Hattest du deswegen auch entschieden, beim Film halte ich mich ein bisschen zurück, einfach um dich da so zu fokussieren und deine Kraft drauf lenken zu können?
Ja, also das kann man, glaube ich, 1:1 gegeneinander rechnen. Ne? Also ein Drehbuch mitzuschreiben ist sehr lukrativ. Und ich erinnere mich aber noch an den Moment, mein damaliger Lektor, Jan Falk, wir standen auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt nach einer Lesung und das ging darum, was ist das nächste Buch und schreibst du dieses Drehbuch mit und in meiner Erinnerung bat Jan mich so auf Knien, also nicht wirklich auf Knien, aber er bat mich wirklich inständig, mir das doch zu überlegen, wie hat er das damals formuliert, er meinte, naja, du stehst in deinem Werk still. Wenn du jetzt so viel Zeit und Kraft und Energie in diese Adaption steckst, das bindet einfach wirklich sehr viel kreativen Output, ne? Das ist ja sehr viel Kommunikation. Mhm. Ich habe sowas auch noch nie gemacht und ich meine, er hätte mich gar nicht bitten müssen. Ich hatte es da schon entschieden, weil ich dachte, nee, ich bin ja, wie gesagt, fertig mit diesem Stoff. Ich bin damit sowieso noch sehr viel unterwegs, weil ich eine große Lesereise hatte. Die habe ich dann auch zum Glück zu einem guten Zeitpunkt beendet, so dass ich mich voll aufs Neue konzentrieren konnte. Und ich kann glücklicherweise ganz hervorragend im ICE schreiben. Ich bin so eine Zugschreiberin.
Oh nein, ich bin immer so neidisch. Mir wird immer schlecht im Zug, rausgucke. Und deswegen kann ich immer gar nichts machen. Die Leute sagen immer, toll, du fährst 6 Stunden ICE, ist so produktiv. Und ich denke, nein, ich schaue 6 Stunden aus dem Fenster.
Das ist gemein, ne? Das ist echt gemein.
Aber ich finde es spannend. Also ich freue mich ja jetzt mal live jemanden zu treffen. Also das heißt, dann hattest du quasi auch viel so, also dieses Zugsetting, das Rattern der Schienen, man kennt das.
Ja,
das
also
hat da echt so viel
Klischee.
Den Takt angegeben.
Ich bin, wie heißt das bei Deleuze, ich stürze ins Klischee. Ich bin komplett ins Klischee gestürzt. Klischee gestürzt, also die fahrende Land, die fliehende Landschaft und diese DB-Welt, also mein Büro. Mein Büro war in den ICEs, in diversen ICEs des Landes. Und genau, es sind ja dann teilweise auch wirklich lange Zugstrecken. Und ich bin interessanterweise, ist glaube ich untypisch für eine Autorin, ich bin nicht geräuschempfindlich, nicht besonders. Und ich glaube, ich behaupte, es ist auch die Ökonomie der Mutterschaft, die mich das gelehrt hat, setzt mich irgendwo hin, gib mir Freiraum und gib mir einen Computer oder ein Notizbuch und ich kann mich halt komplett ich kann mich einfach super fokussieren. Das geht nicht immer, nicht jeden Tag, ne? Aber genau, die junge Frau mit Katze, die ist mindestens so 3/4, würde ich sagen, ist die im Zug entstanden. Ja.
Jetzt hattest du schon gesagt, dass du mit dem Stoff einfach fertig warst. Das Buch Lügen über meine Mutter ist raus, schon lange und abgeschlossen. Gleichzeitig dreht sich ja alles weiter um die Figur. war dir von Anfang an klar, dass das so sein wird, dass es da eine Fortsetzung, also Fortsetzung ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass es so dass dir die Figuren noch erhalten bleiben werden? Und wie konntest du für dich das so weit wenden, dass es für dich jetzt tatsächlich eine neue Konfrontation ist mit einem anderen Stoff, mit einem anderen Schwerpunkt?
Es war mir relativ früh klar, dass ich auf eine Weise natürlich nicht fertig bin mit der Familienkonstellation selbst schon und auch mit der Herkunftsgeschichte. Damit bin ich schon, glaube ich, daran habe ich im Moment keine Fragen. Interessant, und so bin ich zu meinem neuen Buch gekommen, interessant ist ja, was passiert danach? Also was passiert, wenn sozusagen diese problematische Vaterfigur und dieses, diese sehr komplizierte Ehe- und Herkunftsfamilie, wenn die weit weg ist, geografisch weit weg, zeitlich weit weg, und was hat man davon aber?
Ja, in gewisser Weise was vom Tage übrig blieb.
Danke, genau. Ja, das ist so kann man das sagen. Und vor allem hat mich sozusagen dieses Vermächtnis, das im Körper steckt, das hat mich interessiert. Das ist ein Text, der, kann ich ja kurz erzählen, also da ist eine eben diese titelgebende junge Frau, die hat seltsame Symptome und muss sich auf eine Ärzte-Odyssee begeben und versteht nicht richtig, was mit ihr geschieht, und der Körper rebelliert und sie steckt so voll kopfüber im Habitus, also ist in der Promotion, kurz vor der Verteidigung und wüsste aber noch gar nicht, was heißt Habitus. Es spielt im Jahr 2008 und diese ganzen soziologischen Kategorien sind nicht da. Also sie versteht nicht, was mit ihr geschieht, und sie hat ein sehr symbiotisches Verhältnis zu ihrer Mutter. Die wird immer angerufen, wenn etwas ist mit dem Körper, was sie aber nicht soll, sagt die Therapeutin. Und und dann eskaliert es ziemlich durch so eine Kombination aus Pech mit den Ärzten, eingeübte Verhaltensmuster. Es wird dann sehr tragisch und sehr komisch, beides. Und ich wollte, glaube ich, dringend diesen rebellierenden Körper erzählen. Ich wollte aber interessanterweise auf gar keinen Fall den kranken weiblichen Körper erzählen. Ich habe mich so dagegen gewehrt und dachte, das haben wir wirklich oft genug gelesen. Ne? Also der Topos der schönen Leiche klingt da ganz schnell mit, finde ich. Ne? Die junge, kranke Frau.
Ja.
Und wie geht das denn, wie kriege ich das denn feministisch gefasst? Danach habe ich lange gesucht. Und aber den Figuren, ich konnte ihnen nicht entkommen, ich wollte ihnen aber auch nicht entkommen. Ob es eine Trilogie ist, das kann ich euch nicht sagen. Das hatte ich mal vollmundig irgendwo stehen und dann dachte ich, oh mein Gott, wer weiß, so was das nächste Buch bringt, das finde ich jetzt zu, das ist mir eigentlich zu riskant. I don't know. Ich schreibe jetzt erstmal dieses und dann kommt irgendwann das nächste und wohin mich das entführt, keine Ahnung.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und ich danke dir sehr für diesen Blick durchs Schlüsselloch in den August, wenn alle das Buch in den Händen halten, und natürlich gibt's auch jetzt schon die Leseprobe. Und das fand
ich. Oh mein Gott, ja, ne?
Ja,
ich verdränge nämlich das alles noch.
Ja, es geht richtig los, es wird richtig ernst. Josef, vielleicht können wir uns ja hinter die Ohren schreiben, dass wir auch nochmal Bescheid geben, wenn der Film dann läuft. Wir wollten ja eh mal über Literaturverfilmung sprechen. Josef,
oh ja.
Da gibt es nämlich auch viel zu bequatschen.
Auf jeden Fall, tolles Thema.
Dann vielen, vielen Dank.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Ja, auch von mir noch Dankeschön.
Ja, Josef springt nochmal ins Bild. Bis nächste Woche, Josef.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.